Also das Thema ist Gebet und ganz besonders das Bittgebet. Und damit ich auch euch ein bisschen kennenlerne, stelle ich ab und zu Fragen. Ich habe auch so einen Zettel ausgeteilt, der ist so eine kleine Hilfestellung, der manchen hilft, der einfach ein bisschen, um gut folgen zu können oder mal eine Notiz zu machen. Der eine oder andere braucht den vielleicht nicht, ja, der lässt dann einfach liegen. Aber ich stelle auch so Fragen nebenbei, zum Beispiel jetzt. Wir wollen jetzt ja über das Beten unterhalten. Man könnte ja sagen, gut, es ist viel wichtiger, dass wir zusammenkommen und beten, anstatt sich über das Beten zu unterhalten oder über das Beten etwas zu hören. Und ich versuche deutlich zu machen, dass es wichtig ist, dass wir über das Gebet viel lernen, damit wir es wirklich bewusst machen können. Und jetzt meine Frage, wie viel betet ihr am Tag? Oder sagen wir mal, wie oft? Also wer betet mehr als einmal? Nicht alle, aha, manche nur einmal, gut. Wer betet mehr als zweimal? Okay, dreimal? Schön, ja, das ist ja schon mal was. Gut, wie lange betet ihr, wenn ihr mal betet? Also mehr als 5 Minuten? Mehr als 10 Minuten? Gut, das ist auch schon mal, also ich habe hier mit Betern zu tun, das ist ja gut zu wissen. Und wenn wir jetzt beten, dann gibt es ja verschiedene Aspekte im Gebet. Also, wir könnten einfach mal Sachen sagen, so Dinge, die wir im Gebet, so grundlegende Sachen, die wir bedenken. Also jetzt nicht konkret, sondern allgemein, ja? Danken. Ja, Dank ist, also insgesamt gibt es, sagen wir mal, 4 große Bereiche. Das eine ist der Dank. Das andere, das wissen wir jetzt schon, das ist die Bitte, weil wir das ja als Thema haben. Fehlen noch 2. Fürbitte, das zähle ich mal mit zur Bitte. Bitte? Flehen auch mit zur Bitte, alles mit zur Bitte. Loben, das ist Loben, verherrlichen, Gott anbeten. Und was war? Sündenbekenntnis ist das 4. genau. Also man könnte, wenn man will, alles in diese 4 Bereiche reinpacken. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, Anbetung. Wir beten Gott an und das ist irgendwie logisch, weil Gott Gott ist. Gott ist herrlich und deshalb beten wir Gott an. Oder unseren Dank, auch der Dank, das können wir gut verstehen. Gott ist der Geber aller guter Gaben und wir danken Gott dafür. Oder das Sündenbekenntnis. Wir sind Sünder, wir bedürfen der Vergebung und wir bekennen Gott unsere Schuld. Auch das kann man gut verstehen. Aber was ist mit den Bitten? Manche Leute haben ja Probleme mit dem Bitten aus vielen Gründen, viele Fragen, die sich da stellen könnten. Nur eine grundsätzliche Frage ist überhaupt, ändert sich überhaupt etwas, wenn wir bitten? Bewirkt unser Gebet etwas? Würden wir vielleicht viel mehr beten, viel mehr Gott um Sachen bitten, wenn es besser wirken würde? Ja, also zum Beispiel hier sind noch, was weiß ich, 20 Plätze frei. Hätte man heute früh darum gebetet, dass die Plätze gefüllt werden und die wären jetzt voll, hätten wir diese Garantie, würden wir das vielleicht mehr machen? Oder ist es so, dass wir an einen souveränen Gott glauben und deshalb glauben wir daran, dass Gott seinen Willen durchführt und dass Gott sowieso das macht, was er will? Gott wird seinen Ratschluss ausführen. Ja? Mein Freund ist krank, er liegt im Krankenhaus. Ich muss nicht Gott im Gebet daran erinnern, übrigens, mein Freund ist krank, er liegt im Krankenhaus, es wäre schön, wenn du ihn heilst. Gott weiß, dass der Freund dort liegt und Gott weiß auch, ob er gesund wird oder nicht, beziehungsweise Gottes Wille steht schon fest, entweder wird er gesund oder er wird nicht gesund. Das kann ich ja eigentlich mit meinem Gebet nicht beeinflussen, oder? Also wir sehen, es gibt da einige Fragen, einige Spannungen. Aber andererseits sehen wir ja immer wieder, dass es auch Gebetserhörung gibt. Und deshalb die Frage, wie funktioniert das Gebet? Und wir wollen uns bis morgen im Prinzip 3 Bittgebete oder drei Fragen zum Bittgebet anhören. Also das erste ist jetzt, wie funktioniert das Bittgebet? Ja, dass wir es verstehen, wie es funktioniert, um es dann bewusst zu tun. Damit das Gebet kein Ritual wird oder bleibt, keine Tradition. Und das zweite ist dann in der nächsten Bibelarbeit, da wollen wir schauen, was bedeutet es denn, nach Gottes Willen zu beten. Und das dritte morgen im Gottesdienst ist dann der Punkt Beharrlichkeit, Ausdauer im Gebet. Und obwohl wir jetzt drei Einheiten dazu machen, können wir das Thema nur anreißen. Und am schönsten wäre es, wenn man Stück für Stück an den biblischen Gebeten oder an biblischen Beispielen, wo gebetet wird, wenn wir da Stück für Stück das durcharbeiten würden. Und ich werde das, weil jetzt die Zeit dafür nicht da ist, in diesen beiden Bibelarbeiten und Nachmittag das thematisch betrachten, um es so uns einen kleinen Überblick zu geben über dieses Thema. Und eine Grundthese oder eine Grundwahrheit, die muss ich einfach so an den Anfang stellen, die kann ich jetzt nicht genau erörtern, aber ich denke, das wird uns klar werden, dass es so ist. Es ist die Frage nach dem Inhalt unseres Gebets. Darauf gehe ich im zweiten Bibelabschnitt noch etwas genauer ein. Aber dennoch muss uns das jetzt erstmal klar sein, der Inhalt unseres Gebets. Und jetzt nochmal die Frage, um was bittet ihr in euren Gebeten konkret? Ganz konkrete Bitten. Also, wer hat heute früh gebetet und für was? Ja, das ist eine konkrete Bitte. Ja, ja. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Also wir beten darum, dass was passiert? Dass Gott irgendwas macht. Dass Gott eingreift. Und im Prinzip beten wir um, dass Gott uns behütet, dass Gott uns segnet, dass Gott uns führt, dass Gott gesund macht und so weiter und so fort. Wir können das alles zusammenfassen. Wir beten darum, dass Gottes Regierung sichtbar wird, dass Gottes Reich wächst, dass Gottes Reich sichtbar wird in dieser Welt. Also es läuft vieles verkehrt, vieles falsch, vieles sündig um mich herum und in meinem Leben. Und ich bitte letztendlich in meiner Bitte, in allen meinen Bitten darum, dass Gott eingreift, das Falsche beseitigt und etwas Gutes, etwas Richtiges macht. Und im Prinzip ist das zusammengefasst, Jesus fasst das zusammen in der zweiten Bitte des Vaterunsers, nämlich dein Reich komme. Wir bitten eigentlich in all unseren Bitten darum, dass Gottes Reich kommt, dass seine Regierung sichtbar wird. Und jetzt ist das Ziel dieser Bibelarbeit, nach dem Wie zu fragen oder das Wie zu beantworten. Wie funktioniert das Gebet? Was passiert, wenn wir beten? Und bevor wir uns jetzt die Funktion, also konkret das Wie anschauen, wollen wir uns mal das biblische Zeugnis darüber anschauen, dass Gebet tatsächlich wirkt und was das Gebet bewirkt. Ja, wenn das Gebet nichts bewirken würde, dann bräuchten wir uns auch nicht die Frage stellen, wie das Gebet nun wirklich wirkt, wie es funktioniert. Also müssen wir erstmal klären, dass das Gebet tatsächlich etwas bewirkt. Und das ist hier der erste Punkt auch auf den Fragezetteln, oder auf den, nicht Fragezetteln, auf den Zetteln. Was bewirkt Bitten? Nun, das Erste, was die Bibel deutlich macht, ist, Beten hat Einfluss auf unser eigenes Leben. Zum Beispiel Errettung. Eine ganz wichtige Sache. Da lesen wir Römer 10, Vers 12. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn, und jetzt Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also das ist ein ganz wichtiger Einfluss, Veränderung in unserem Leben. Oder Geisterfüllung, dass wir mit dem Geist erfüllt werden. Lukas 11, Vers 13, da steht, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Oder Apostelgeschichte 4, Vers 31, als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Oder eine andere Sache ist geistliche Veränderung, zum Beispiel Angst in Mut. Da steht Psalm 118, Vers 5, ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Eine Veränderung. Dann, an dem Tag, an dem ich rief, hast du mir geantwortet, du hast mir Mut verliehen, meine Seele bekam Kraft. Aber nicht nur solche geistigen Änderungen geschehen durch Gebet, sondern auch materielle, körperliche Veränderungen können durch Gebet bewirkt werden. Da lesen wir zum Beispiel 1. Chronik 4, Vers 10. Da werden die Nachkommen in den Kapitel von Juda aufgezählt. Und da steht dann, und Jabez, einer dieser Nachkommen, rief zu dem Gott Israels und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Also Jabez hat Gott darum angefleht, und Gott, steht dann, ließ kommen, was er gebeten hatte. Oder Apostelgeschichte 16,25, die Stelle kennen sicherlich alle. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Also da ist tatsächlich was Materielles, was Körperliches geschehen. Das war jetzt der erste Punkt, Beten hat Einfluss auf unser eigenes Leben. Das macht die Bibel deutlich. Und noch mehr, das ist der zweite Punkt, Beten hat Einfluss auf das Leben von anderen Menschen. Auch wieder geistliche Veränderung. Paulus bittet für die Epheser im Epheserbrief, genau in der Mitte, dass sie von Gottes Geist erfüllt werden, von Christus, von seiner Liebe, dass sie mit Gottes Fülle selbst erfüllt werden zur Ehre Gottes. Oder Paulus betet 2. Thessalonicher 2,17, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Also das Gebet bewirkt etwas bei denen, für die Paulus betet, und Paulus bittet, die Thessalonicher betet auch für mich. Und dann auch eine bekannte Stelle, lese ich jetzt nicht vor, Jakobus 5, 14 bis 15, die kommt nämlich noch später, da geht es um körperliche Erneuerung, um Gesundung. Ein Kranker ruft die Ältesten, damit sie für ihn beten, und es wird verheißen, er wird dann gesund werden. Also Beten hat Einfluss auf andere. Und jetzt ein weiterer Punkt, Beten hat Einfluss auf Mächte und Gewalten. Jetzt wird es langsam spannend. Nicht bloß auf Menschen, auf mich selbst, sondern auch auf dämonische Mächte. Beten gibt uns Stärkung, um den Satan zu widerstehen. Da gibt es die berühmte geistliche Waffenrüstung im Epheserbrief. Und Paulus beschreibt, wir stehen in diesem Kampf. Und wir haben den Brustschild und den Helm und den Schild und das Schwert und so weiter. Wir sind gestiefelt, alles Mögliche. Diese wunderbare geistliche Waffenrüstung. Und dann, die steht wie auf der einen Seite, und dann sagt er, und diese ganze Waffenrüstung, die bekommt ihr, oder was dieser Waffenrüstung gleichgesetzt ist, durch was wir die Waffenrüstung erlangen, uns aneignen. Vers 18, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist. Das Gebet ist da nicht wie eins der vielen Ausrüstungsgegenstände daneben gestellt, sondern wir haben die Waffenrüstung und dann, indem ihr betet, das ist gegenübergestellt. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit jedem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und ein vierter Punkt, und das ist die Spitze, Gebet hat Einfluss auf Gott. Zum Beispiel Gericht wird verhindert. Jona geht nach Ninive, verkündet das Gericht Gottes. Die Niniviten tun Buße, bekennen ihre Schuld vor Gott und was passiert? Gott verschont die Stadt. Gebet hat Einfluss auf Gott. Jeremia 18, Vers 7, da steht: Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, dass ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Übel, das ich über sie zu bringen gedachte. Also, beten hat Einfluss auf Gott, auch im positiven Sinn. Gebet bewirkt Gottes gnädiges Handeln. Wir hatten schon diesen Vers, Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Oder Johannes 16, 24, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Und noch eine Stelle, Psalm 86, Vers 7, am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Also die Bibel macht sehr deutlich, Beten bringt Ergebnisse. Beten funktioniert, Beten bewirkt etwas. Es bewirkt etwas bei uns selbst, bei anderen, es hat Einfluss auf Mächte, auf Gewalten und was das Größte ist, Gebet kann Gott selbst zum Handeln veranlassen. Das ist das biblische Zeugnis. Und jetzt wollen wir uns schauen, ja gut, wenn Gebet tatsächlich etwas bewirkt, wie kann das Gebet all das bewirken? Wie funktioniert unser Bittgebet? Und diese Frage ist eben deshalb nicht so leicht zu beantworten, wegen den schon angesprochenen Spannungen. Ich will das jetzt noch ein bisschen ausführen. Vor allen Dingen die Spannung zwischen Gottes Ratschluss und dem Verlangen des Beters. Ja, Gottes Wille und der Wille des Beters. Will der Beter nicht durch sein Gebet seinen Willen über Gottes Willen setzen? Oder was macht es für einen Sinn zu beten, wenn Gott sowieso nur das tut, was er schon beschlossen hat? Oder eine andere Erklärung für das Gebet ist, dass man betet nur darum, weil man damit seinen Willen unter den Willen Gottes stellt. Es geht gar nicht darum, dass ich etwas von Gott erbitte, sondern eigentlich nur darum, dass ich mich Gott füge. Aber auch das hält dem biblischen Befund nicht stand, denn da steht zum Beispiel, was immer ihr bitten werdet, ja, was immer ihr bitten werdet in meinem Namen, das werdet ihr empfangen. Und wieder andere, die sagen, wenn Gebet tatsächlich Veränderung bringt, dann ist das nur Autosuggestion. Ja, beim Beten kommt der Beter zur Ruhe, er reflektiert über sich selbst, über sein Leben, über seine schlechten Seiten, vielleicht auch über seine Probleme. Und dann entwickelt er verschiedene Ideen oder merkt, ich müsste mich hier und da verändern oder ich müsste vielleicht mal mit dem und jenen sprechen über ein Problem oder. Also ja, Gebet bewirkt etwas, aber es bewirkt etwas ohne göttliches Eingreifen. Es bewirkt etwas beim Beter, aber nicht bei Gott. Nun, ich hatte am Anfang gesagt, diese Grundthese, im Gebet bitten wir Gott um sein Eingreifen in die Welt. Darum, dass sein Reich komme. Das heißt, nur wenn Gott tatsächlich eingreift, funktioniert Gebet. Mag sein, dass man beim Gebet auch reflektiert oder dass man seinen Willen unter Gottes Willen stellt, dass man im Gebet Gott kennenlernt oder auch auf Gott hört. Das alles kann sein, aber letztendlich ist es ein funktionierendes, ein Gebet, was nur wahres Gebet, wenn Gott tatsächlich dadurch ja, veranlasst wird, einzugreifen. Echtes, funktionierendes Gebet muss bei Gott etwas bewirken. Nun, wenn das Gebet solche Auswirkungen bei Gott hat, dann muss man mindestens zwei Aspekte zugrunde legen, zwei biblische Wahrheiten. Das eine ist, dass Gott helfen oder handeln will. Und das andere, dass Gott handeln kann. Und die beiden Aspekte wollen wir uns jetzt mal ansehen. Das erste, dass Gott handeln will. Ja, dass Gott handeln, eingreifen und erretten will, das hat er uns in seiner Heilsgeschichte, das hat er uns im Kommen von Jesus Christus, das hat er uns durch sein Wort, durch die Bibel mehr als deutlich gemacht. Gott spricht uns in seinem Wort ausdrücklich die Verheißung zu, dass er auf unsere Gebete hören will und sie beantworten will. Das geht jetzt um seinen Willen, um seinen guten Willen. Zum Beispiel Psalm 145, Vers 18, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten, er hört ihr Schreien und rettet sie. Oder nochmal Johannes 14, 13, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Also, Gott hat uns deutlich gemacht, ich will. Ich habe meinen Sohn gesandt, schaut in die Bibel rein, schaut die Heilsgeschichte an. Ich will euch helfen, ich will eingreifen. Und jetzt der zweite Punkt, kann Gott überhaupt? Und wenn man diese Wahrheit, diese biblische Wahrheit sieht, wenn man diese biblische Wahrheit glaubt, dann muss man davon ausgehen, dass die Welt kein geschlossenes System ist, sondern dass Gott über der Welt steht, dass er jederzeit eingreifen kann. Ja, dass er letztendlich alles zu jeder Zeit in seinen Händen hält. Das heißt, zusammengefasst, wir müssen an die Souveränität Gottes glauben. Nur wenn Gott souverän ist, kann er wirklich in dieser Welt etwas bewirken. Es gibt viele, die glauben an einen Gott, der immanent ist, in dieser Welt. Gott ist schon irgendwie ein höheres Wesen, aber letztendlich das allgemeine Weltgesetz oder die Naturgesetze oder die stehen doch über Gott. Gott muss sich danach richten. Das wäre, an einen Gott zu glauben, der nicht souverän ist, der letztendlich nicht wirklich Gott ist. Nun, wer davon ausgeht, dass Gott handeln kann, der muss an die Souveränität Gottes glauben. Und hier merken wir jetzt Folgendes, dass die Souveränität, dass der Ratschluss, der Plan, der Wille Gottes nicht gegen unser Gebet steht, sondern dass er die Grundlage dafür ist, dass unser Bittgebet überhaupt Sinn macht. Viele bezweifeln, dass Bittgebet Sinn macht, weil Gott ist souverän, er macht eh, was er will. Aber es ist eigentlich so, dass Bittgebet nur Sinn macht, weil Gott tatsächlich machen kann, was er will, weil er souverän ist, weil er mächtig ist. Und die Souveränität Gottes, die wird ebenfalls, also dass Gott kann, auf jeder Seite der Bibel bezeugt. Und ich möchte nur es an zwei Punkten mal deutlich machen, und zwar an der Geburt und am Tod von Jesus Christus. Ja, da kommen die Weisen zu Herodes und fragen ihn, wo ist denn jetzt der neue König? Und dann schickt er die Gelehrten und lässt die mal nachschauen, wo soll der König geboren werden? Die kommen dann zu ihm, Matthäus 2, Vers 5, und sagen ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird der Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Also, der Messias muss wo geboren werden? In Bethlehem. Wo wohnt Josef und Maria? Ganz am anderen Ende von Israel, in Nazareth. So, Josef hat ein laufendes Geschäft, der muss natürlich dort sein, er hat jetzt keine Freizeit und kann dort runtergehen, vor allen Dingen nicht, wenn seine Frau hochschwanger ist. Also er wäre nie auf die Idee gekommen, mal eben Urlaub in Bethlehem zu machen. Nun, was macht Gott? Woran können wir Gottes Souveränität erkennen? Gott lässt den damals obersten Herrscher der ganzen Welt, Kaiser Augustus, der sich selbst als Gott anbeten ließ, den benutzt Gott als Werkzeug. Kaiser Augustus muss sozusagen von ganz oben eine Volkszählung befehlen. Und aufgrund dieser Volkszählung werden dann alle möglichen Räder ans Laufen gebracht, bis letztendlich sogar Josef nach Bethlehem gehen muss. Zu einem ganz unmöglichen Zeitpunkt, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo seine Frau hochschwanger war. Also wir sehen, dass viele Menschen zu dieser Zeit dachten, dass sie herrschen, dass sie die Macht in Händen halten. Augustus war der Herrscher der ganzen Welt. Aber letztendlich war er nur ein Werkzeug von Gottes Handeln. Und das Ironische an der ganzen Sache ist, er wusste es nicht mal. Und jetzt noch zu Jesu Tod am Kreuz. Die Leute spekulieren darüber, ja, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Es waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Priester, die ihn da rangebracht haben. Es war Pilatus, der sich nicht durchgesetzt hat. Das Volk, das geschrien hat. Gott sagt uns Folgendes. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Jesaja 53. Also letztendlich waren es nicht die Priester und die Schriftgelehrten und Pilatus oder das Volk. Es war Gottes Wille, dass Jesus Christus am Kreuz stirbt. Das ist die Souveränität Gottes. Und unsere Praxis, unsere Gebetspraxis wird durch diese biblischen Wahrheiten bestimmt. Sie erwächst daraus. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich glaube, ob ich weiß, dass Gott will und dass Gott kann, oder ob ich davon ausgehe, dass Gott wohl irgendwie da ist und vielleicht auch mal ein bisschen Zeit für uns hat und unsere Gebete. Und dann kommen wir zu dieser Frage, ja, wie kann dann unser Schrei nach Gottes Eingreifen bewirken? Das ist die zweite Frage hier auf dem Zettel. Nun, es ist klar, dass Gott in seinem ewigen Ratschluss, in seiner Vorsehung, in seiner Souveränität die Handlung der Menschen, den Verlauf der Weltgeschichte geordnet hat und dass er es so ausführt, wie er will und dass er es zu seinem Ziel bringt. Ja, wir haben das an Jesus gesehen. Er hat es mit Jesus so ausgeführt, wie er es schon im Alten Testament verheißen hat. Und auch mit meinem Freund im Krankenhaus wird es letztendlich so kommen, wie Gott es will, wie er es bestimmt hat. Aber zur selben Zeit lädt Gott uns ein, daran teilzunehmen, daran mitzuwirken, dass Gottes Plan in Erfüllung kommt. Also beide Seiten irgendwie. Gott bringt seinen Plan in Erfüllung. Und wir sollen trotzdem daran teilnehmen. Wenn wir beten, bitten wir Gott darum, nach seinem Willen und nach seiner Macht zu handeln. Also, dass er will und dass er kann. Das heißt, Bittgebete sind nicht, wie es einer mal gesagt hat, der Versuch menschlicher Aufdringlichkeit, die göttliche Abneigung zu überkommen. Das ist kein Bittgebet. Aber diesen Vorwurf, den muss man natürlich ernst nehmen, denn es gibt ein Problem, beziehungsweise es gibt viele Probleme in der Welt, die uns dazu bringen könnten, die biblischen Wahrheiten über Gott zu bezweifeln. Ja, wenn ich in die Welt sehe, dann sehe ich viel Not und Leid und Elend. Ja, Kriegsgebiete, Katastrophen, ganz aktuell. Ich sehe Sünden, ich sehe Probleme in meinem eigenen Leben. Und ich sehe eigentlich wenig von Gott will und Gott kann. Und viele Menschen, ich habe selber solche kennengelernt, die geben ihren Glauben an Gott auf. Die sagen, ja, ich habe ja früher auch an Gott geglaubt, aber dann ist mein Freund ganz tragisch ums Leben gekommen und seitdem glaube ich nicht mehr an Gott. Was sie dann eigentlich sagen ist, ich glaube zwar immer noch, dass es wahrscheinlich einen Gott gibt, aber ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und dieses Problem führt uns zu einem weiteren Aspekt, zu einer weiteren wichtigen biblischen Wahrheit, die grundlegend ist für unser Bittgebet. Ja, wir hatten jetzt, dass Gott will, dass Gott kann. Und dieser dritte Aspekt, der betrifft jetzt uns. Damit wir von Herzen um Gottes Eingreifen in der Welt bitten können, müssen wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Was meine ich damit? Diese Probleme, von denen ich gerade gesprochen habe, die uns zweifeln lassen könnten über Gottes Willen, über Gottes Macht. Ja, warum lässt Gott das zu? Diese Probleme sollen uns nicht von Gott wegtreiben, sondern diese Probleme sind in unserem Leben, um uns zu Gott zu treiben. Diese Probleme sind da, damit wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Also das ist dieser dritte Aspekt, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Und dieser Aspekt wird in der Bibel auch sehr deutlich gemacht. Nur wer seine absolute Abhängigkeit von Gott erkennt, wer also nicht mehr auf andere Personen, auf irgendwelche Dinge, auf seine Rente oder auf einen Bausparvertrag oder auf sein Auto oder was weiß ich, auf was man alles vertrauen kann im Leben, auf seinen Fußballverein, wer darauf nicht mehr vertraut, wer frei wird davon, wer merkt, dass er komplett abhängig ist von Gott, der kann sich dann immer noch am Fußballverein erfreuen. Aber der hat dann die richtige Herzenseinstellung für das Gebet. Ja, oft handelt Gott nicht, wenn wir glauben, wir könnten es noch selbst schaffen. Und er lässt uns dann erst zu dem Punkt kommen, in dem wir unsere Abhängigkeit von ihm erkennen. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Methode. Wir sehen das am Volk Israel, zum Beispiel in der Richterzeit. Das Volk Israel ist im Land, haben es gerade mal so halb eingenommen, schon tut jeder das, was in seinen Augen recht war. Das heißt, was in den Augen Gottes Unrecht war. Der Herr schickt Gericht, es kommen fremde Völker, die wieder die Macht an sich reißen. Und das geht dann jedes Mal 8 Jahre oder 18 Jahre oder noch länger. Steht dann, so lange leidet das Volk, dann schrien sie zu Gott, dass er ihnen hilft. Also wie lange das gebraucht hat, und dann haben sie erkannt, wir schaffen es nicht, wir brauchen Gott. Dann schrien sie zu Gott. So geht das immer wieder, 13 Mal in der Richterzeit. Aber es hat alles nichts geholfen. Wir wissen, dass die Geschichte ging so weit, dass sie nach Babylon in die Gefangenschaft gehen mussten. Aber Gott hat sich erbarmt. Das Volk durfte zurück. Und dann bauten sie den Tempel wieder auf. Und dann bauten sie die Stadtmauer wieder auf. Und dann kamen alle zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Und durch die Lehre, durch die Verkündigung des Wortes Gottes wurde das Volk überführt. Die fingen an zu weinen, zu klagen, zu trauern. Ja, wie konnte das passieren? Wie konnten wir so gegen Gott sündigen? Ja, die Stadt war gerade wieder aufgebaut. Sie waren wieder in ihrem Land. Sie hätten eigentlich fröhlich sein müssen, aber sie weinten. Und da kommt dann der Nehemia und einige Priester, einige Leviten, und sie sprechen zusammen mit dem Volk ein Gebet. Und in diesem Gebet, das steht im Nehemia 9, da bekennen sie das. Ja, Gott, du bist immer treu gewesen. Und wir sind immer untreu gewesen. Und was ist die Konsequenz aus diesem Gebet am Ende? Und deshalb, Herr, sind wir abhängig von dir. Das haben wir jetzt erkannt. Du bist treu, wir sind untreu, daraus folgt, wir sind abhängig von dir. Oder Apostelgeschichte 4, das werden wir in der zweiten Bibelarbeit dann noch näher betrachten, diesen Text. Da wird dem Petrus und Johannes verboten von den Schriftgelehrten und Pharisäern, dass sie weiter im Namen Jesu das Evangelium verkündigen. Sie bekommen Auflagen, sie sollen sich ruhig verhalten. Dann kommen sie zurück in die Gemeinde, und was machen die Gemeinde und die Apostel? Sie kommen zusammen und sie beten. Sie erkennen, ja, wir werden hier bedrängt. Wir stehen hier in Gefahr. Sie erkennen, wir sind abhängig. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und sie fallen dort auf die Knie und bitten Gott um sein Eingreifen. Also die Bibel macht immer wieder deutlich, dass es die Grundlage für das Bittgebet ist, dass wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen. Mit anderen Worten, Gott will nicht tun, was er tun will, jedenfalls in einigen Bereichen, bis wir unsere verzweifelte Lage erkennen und einsehen, dass wir Gottes Eingreifen absolut nötig haben. Gebet ist also nicht ein Mittel, wie wir Gott darüber informieren, was wir brauchen, sondern im Gebet bekennen wir unsere Abhängigkeit. Sobald ich Gott irgendetwas bitte von Herzen, dann sage ich ja, weil ich es ja nicht selber kann. Gib du es bitte. Also die Erkenntnis unserer absoluten Bedürftigkeit, das ist genau das, was Einfluss hat auf Gottes Handeln. Ole Hallesby, ein Theologe aus Skandinavien, hat es so formuliert: Gebet beabsichtigt nicht, Gott zur Großzügigkeit zu überreden, sondern das Ziel unseres Gebetskampfes ist, uns selbst zu veranlassen, unsere Herzen zu öffnen, um das alles zu empfangen, was Jesus uns gerne geben will. Also beten ist der Ruf nach Gottes Hilfe basierend auf der Erkenntnis der Abhängigkeit von Gottes Hilfe. zu diesem Punkt, zu dieser Erkenntnis müssen wir gelangen. Und durch diesen Punkt wird Gott nach seinem Willen zum Handeln bewogen. So ähnlich ist das zum Beispiel in der Evangelisation, in der Mission. Gottes Wille ist es, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird. Und wir dürfen und sollen daran teilnehmen. Wir sollen mitarbeiten, dass das geschieht. Es ist eindeutig Gottes Wille, dass alle Welt gerettet wird, dass alle das Evangelium erfahren und so weiter. Und dann gibt er den Jüngern den Auftrag und ihr geht jetzt los und kümmert euch darum. Und genauso ist es im Gebet. Gott will in der Welt eingreifen. Gott will, dass sein Reich kommt, dass seine Regierung sichtbar wird. Aber an gewissen Gebieten hat er beschlossen, nicht ohne Gebet zu handeln. Nicht ohne, ohne Gebet einzugreifen. Also Gott will Erweckung schenken, aber sie kommt, die Bibel macht das immer wieder deutlich, durch Gebet. Paulus bittet zum Beispiel, wie wir es erst gehört haben, die Thessalonicher, bittet den Herrn für mich, dass ich das Wort freimütig predigen kann, dass die Leute das erkennen und begreifen. Oder Gott hat uns Hilfe in schwierigen Zeiten verheißen, aber oft erfahren wir diese Hilfe erst durch das Gebet. Also Gott hat in seiner Vorhersehung bestimmt, dass unsere Gebete ein Mittel des Kommens oder des Einbrechens seines Reiches in unserem Leben, unserer Umwelt sein sollen. Das heißt, Gott wartet nicht passiv im Himmel auf unsere Gebete, dass er dann endlich mal erfährt, was er tun soll, wo er mal Möglichkeiten hat einzugreifen. Gott ist auch kein Schicksalsgott, der nach einem sturen Gesetz diese Welt einfach laufen lässt und alles so durchzieht, wie er es beabsichtigt. Nein, Gott will in dieser Welt nach seinem Plan wirken, aber er hat in bestimmten Bereichen entschieden, dass er nicht unabhängig von unseren Gebeten handeln will. Und dazu möchte ich jetzt mit euch am Schluss noch einen Text lesen, wo das sehr deutlich wird. Und zwar könnt ihr, wenn ihr Bibel mit dabei habt, aufschlagen, Epheser Kapitel 1. Epheser 1, und zwar ab Vers 3. Paulus beginnt diesen Brief mit einem Gebet. Übrigens ganz interessant, Paulus beginnt fast alle seine Briefe mit einem Gebet. Es gibt ein gutes Buch, das habe ich auch mit, leider nur auf Englisch, von einem amerikanischen Theologen, der die paulinischen Gebete behandelt und da an diesen Gebeten durchgeht, sehr zu empfehlen. Wer sich das einmal ansehen will, das habe ich also mit dabei. Also, Paulus beginnt auch diesen Brief mit einem Gebet und zwar mit einem Lobpreis. Und es ist ganz interessant, dieser Lobpreis, der lobt was? Der lobt Gottes Souveränität. Wir werden gleich mal sehen, wie deutlich das wird. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach seinem Wohlgefallen, seines Willens, zum Lob seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm, zur Ausführung der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Habt ihr gemerkt, es geht um Gottes Ratschluss, um Gottes Willen. Paulus preist Gott dafür, was er beschlossen hat und was er ausgeführt hat. Es geht um Gottes Souveränität. Und wie geht es jetzt weiter? Vers 15. Darum, weil das so ist, weil Gott souverän ist, darum lasse ich, nachdem ich von euren Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Also für euch zu bitten, könnten wir auch sagen, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Wahrheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also einerseits wird hier Gottes Ratschluss, Gottes Willen gepriesen und dann gleich im Anschluss macht Paulus was? Er bittet für die Gemeinde, dass Gottes Ratschluss noch mehr erfüllt wird, dass die Gemeinde noch mehr erkennt, noch mehr im Glauben wächst. Also es hält ihn nicht ab, dass Gott sowieso alles nach seiner Souveränität ausführt, für die Gemeinde zu bitten und nur Gott zu loben und zu preisen. Nein, gerade deswegen bittet er Gott. Gott will unsere Gebete hören und er will durch unsere Gebete wirken. Und nochmal, es ist nicht so, Luther hat es so gesagt, dass sich Gott durch unsere Gebete gefangen nehmen lässt. Nein, die richtige Antwort, die steht auch im Epheserbrief, und zwar Kapitel 3, Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Also, Gott lässt sich nicht durch unsere Bitten gefangen nehmen. Gott gibt noch viel mehr, noch viel besser, als wir es uns erträumen oder erbeten können. Nun, was ist unsere Schlussfolgerung daraus? Damit wir effektive Partner für Gott werden, effektive Gebetspartner für Gott, für sein Handeln in der Welt, muss unser Herz, unsere Gesinnung, unser Gebet mit Gottes Willen, mit Gottes Plan übereinstimmen. Und dazu müssen wir Gottes Willen erkennen und verstehen und annehmen. Das werden wir in der zweiten Bibelarbeit jetzt genauer betrachten. Das heißt aber auch, dass wir uns mit den Missständen in der Welt, mit den Missständen, mit vielleicht auch Sünden, Problemen, mit allen möglichen Dingen, die nicht gut sind, dass wir uns damit nicht abfinden, sondern dass wir sie anerkennen und dass wir in unserem Gebet zum Ausdruck bringen, ja, dass wir sie gerne anders haben wollen, dass wir uns nach Gottes Eingreifen sehnen. Gott lädt uns ein, seine Partner, seine Werkzeuge zu werden in seinen göttlichen Plan durch unser Arbeiten, durch unser Evangelisieren. Einfach dadurch, dass wir Christen in der Welt sind und eben auch durch unser Gebet. Amen.